So, einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Vorlesung Technische Grundlagen der Informatik für Wirtschaftsinformatiker. Wir haben jetzt die erste Woche so gut wie rum. Das ist wahrscheinlich die letzte Veranstaltung jetzt noch. Wir haben jetzt einen kleinen Einblick bekommen, worum es hier geht. Und das ist vermutlich jetzt die letzte Vorlesung, die jetzt für Sie neu ist. Vieles ist für Sie neu, für uns auch. Wir halten diese Vorlesung übrigens auch zum ersten Mal, also für uns alle etwas Neues, weil wir ja diesen Studiengang neu begonnen haben. Und deswegen sind die Zeiten, die wir jetzt für die Vorlesung gefunden haben, vielleicht auch nicht so ganz optimal. Ich hätte die Vorlesung auch gerne zu einem anderen Zeitpunkt gehabt als Freitagnachmittag, aber wir waren sozusagen die Letzten und mussten dann die Räume und Termine nehmen, die wir noch gekriegt haben. Ja, ich möchte uns kurz vorstellen. Mich finden Sie, wenn Sie mich in meiner Sprechstunde finden wollen, im EN-Gebäude. Das ist da am Einsteinufer. Meine Sprechstunde ist Mittwoch von 9 bis 10. Und unser Sekretariat hat eigentlich täglich ab 7 Uhr bis 15 Uhr geöffnet. Die Vorlesung hat eine Homepage, wie alle unsere Vorlesungen, auf den Webseiten meines Fachgebiets, das heißt KBS, Kommunikations- und Betriebssysteme. Und von dort aus werden Sie weitergeleitet auf die eigentliche Homepage der Vorlesung. Das ist dann die innerhalb von unserer Lernplattform ISIS. Es steht hier da vorausgesetzte Kenntnisse keine, das heißt, das ist nicht so ganz richtig. Sie alle brauchen ja die Hochschulzugangsberechtigung, das Abitur. Und wenn ich das vielleicht das keine präzisieren darf, dann heißt das, dass wir das voraussetzen, von dem wir hoffen, dass es Ihnen in der Schule beigebracht wurde. Aber das wird sich herausstellen, ob unsere Hoffnung da zutrifft. Jedenfalls keine Programmierkenntnisse oder ähnliche Dinge. Es ist eine Pflichtveranstaltung im Bachelor Wirtschaftsinformatik. Insofern gehe ich davon aus, dass sich jetzt hier nur Studierende dieses Studiengangs befinden. Gibt es hier noch andere Studierende aus anderen Studiengängen? Nicht der Fall. Okay. Die Folien werden in der Regel vor der Vorlesung bei ISIS eingestellt werden. Sie können das dann am Tag vorher runterladen, ausdrucken gegebenenfalls. Dann haben Sie was in der Hand, wo Sie dann auch irgendwelche Notizen noch dran machen können an die Folien. Also insofern ist ein Zwang zum Mitschreiben hier nicht gegeben. Sie kriegen das alles in die Hand gedrückt. Außerdem, wie Sie gesehen haben, bin ich gerade verkabelt worden. Das heißt, es wird auch eine Audiospur zu dieser Vorlesung geben, die man sich dann auch von der ISIS-Plattform herunterladen kann, wenn man sich das nochmal anhören möchte, was man schon mal gehört hat. Oder wenn man mal eine Vorlesung verpasst, dann kann man sich das dann anschließend nochmal reinziehen. Ja, ich bin der Dozent, aber die Übungen, die begleitend dazu stattfinden, werden von anderen durchgeführt. Und deswegen möchte ich hier das Team gleich vorstellen. Dr. Jörg Schneider ist einer der Mitarbeiter, der für den Übungsbetrieb verantwortlich ist. Und Anselm Busse ist der andere. Und dann haben wir noch, also wenn irgendwelche Probleme entstehen, auch organisatorischer Art, das sind Ihre beiden Ansprechpartner. Wie ich sehe, Anselm, du hast keine festgelegte Sprechzeit.
Ich werde da noch eine rausgeben. Ich muss mal gucken, wie das mit euren Stundenplan passt, dass ihr da auch alle irgendwie auf irgendeine Art von...
TBA heißt To Be Announced. So, und die Tutoren haben wir Stefan Werner. Und Florian Streibelt. Äh, Fachmentor, kriegen wir den noch? Nee, kriegen wir nicht. Okay. Fachmentor ist eine spezielle Einrichtung, die wir in der Fakultät haben, richtet sich vor allen Dingen als Angebot an ausländische Studierende, die vielleicht noch ein bisschen Probleme mit der Sprache haben oder auch sonstige Eingewöhnungsschwierigkeiten hier in Deutschland. Und für die haben wir noch spezielle Tutorien angeboten, aber offensichtlich reicht die Kapazität jetzt diesmal nicht aus, um auch die Vorlesung noch damit abzudecken. Also das müssen wir leider vergessen. Ja, die Vorlesung am Freitag 14 bis 16 Uhr. Die Tutorien, auch 2 Stunden die Woche, liegen im Wesentlichen Dienstag und Mittwoch. Ich hoffe, dass es keine zu großen Kollisionen mit Ihren Lehrveranstaltungen gibt oder mit anderen Tutorien, dass Sie jedenfalls Termine finden, die Ihnen passen. Gibt es dazu gleich mal Rückfragen? Ja? Sie haben mittwochs von 10 bis 18 Uhr Vorlesung.
Funktioniert, aber sozusagen im Grundsatz ist, immer in das Tutorium gehen, wo man von Moses hin sortiert wurde. Und man kann ja bei Moses Anfang angeben, welche Termine einem gut passen, welche einem nicht so gut passen. Und halt eben, wie gesagt, alle universitäre Angebote wurden ja automatisch berücksichtigt, solange sie über Moses laufen. Also insofern sollte es halt aus universitärer Sicht da keine großen Konflikte geben.
Ja.
Wie gesagt, die technischen Details werden die Tutoren in der ersten Übung erklären. Wer ist bitte im Anschluss nochmal mit uns oder beziehungsweise vorher? Vielleicht habe ich noch zum Ende und dann diskutieren wir es.
Ja, die Kommunikationswege, die wir eingerichtet haben zwischen Ihnen und uns, ist zuerst mal die Homepage der Vorlesung. Irgendwelche Ankündigungen finden Sie dort. Dann natürlich auch die Lernplattform. Da finden Sie die Folien, die Übungsblätter, vielleicht sonstige Materialien. Und das dient auch so als Kommunikationsplattform für Sie untereinander. Das soll damit angedeutet werden. Wenn etwas Wichtiges oder Dringendes ist, dann versuchen wir auch, Sie per E-Mail zu erreichen. Deswegen gehen wir davon aus und darum bitte ich Sie auch herzlich, über E-Mail erreichbar zu sein. Das heißt, über die E-Mail-Adresse, die Sie von der TU zugeordnet gekriegt haben. Wo Sie die dann hin weiterleiten, ist uns egal, aber Erreichbarkeit ist uns wichtig. So, und dann gibt es natürlich persönliche, direkte, physische Kommunikation, indem Sie zu uns in die Sprechstunde kommen. Die Übungen, zwei Stunden pro Woche, also einen Termin pro Woche, fangen nächste Woche an. Da geht es darum, einerseits Inhalte der Vorlesung nochmal zu vertiefen und auf der anderen Seite dann auch die Lösungen für die Aufgaben zu besprechen. Wir erwarten, dass Sie also diese Aufgaben bearbeiten und dass Sie dann auch in der Lage sind, Ihre Lösung in diesen Tutorien vorzustellen. Jörg hat es gerade erwähnt, zur Übung müssen Sie sich anmelden über Moses-Konto einerseits und ISIS andererseits. Das ist vielleicht ein bisschen umständlich, aber hat sich historisch irgendwie so ergeben. ISIS ist die allgemeine Plattform und Moses-Konto ist eben so ein Tool, was insbesondere zur Verteilung von großen Studentenmengen auf große Anzahl von Übungen entwickelt wurde von unseren Mathematikern und was dann auch noch ein paar zusätzliche Funktionalitäten inzwischen anbietet. Die Zuordnung zu den Tutorien, auch das hatte Jörg gesagt, ist fest. Ausnahmen sollte es nach Möglichkeit nicht geben, aber nichts ist so ganz knallhart gemeint. Also wenn Sie ernsthafte Gründe haben, dann kann man darüber auch nochmal reden. Ja, Prüfung müssen Sie irgendwann auch machen. Da gibt es an der TU Berlin eine spezielle Form der Prüfung, die heißt prüfungsäquivalente Studienleistungen. Da setzt sich die Prüfung aus mehreren Einzelteilen zusammen, nämlich aus Studienleistungen, die in ihrer Gesamtheit dann einer Prüfung äquivalent sind. Und das sind bei uns drei Dinge. Einmal der Übungsschein. Den kriegen Sie, wenn Sie mindestens 75% der Aufgaben bearbeitet haben. Das ist aber unbenotet. Das ist sozusagen nur eine Bedingung, um überhaupt zur eigentlichen Prüfung zugelassen zu sein. Und dann haben wir einen Zwischentest, der wird zu dem Vorlesungstermin stattfinden. 45 Minuten, eine kleine Klausur. Und der Termin steht auch schon fest, das wird am 10.12.2011 sein. Nach Abschluss der Vorlesung in der zweiten Februarhälfte ist dann der Abschlusstest, der zwei Drittel in die Note eingeht, während der Zwischentest nur mit einem Drittel in die Note eingeht. Auch da haben wir bereits den Termin festgelegt und auch eine Wiederholungsmöglichkeit dann Mitte März. Wenn da steht, die Teilergebnisse sind kompensierbar, heißt es, dass man einen dieser beiden Tests verhageln kann, sofern man nur in dem anderen dann gut genug ist, um das wieder auszugleichen. Das heißt, ein nicht bestandener Test gibt eine 5-0 und wenn dann der Zwischentest oder der Abschlusstest, der andere eben, entsprechend gut ist, dass in der Summe bei dieser Gewichtung ein Drittel, zwei Drittel etwas rauskommt, was mindestens 4,0 ist, dann haben Sie bestanden. Also man muss nicht beide Teile für sich bestehen. Ja? Oh ja, war mein Fehler, Entschuldigung.
Also der Erwähnung, der findet während der Vorlesungszeit, also wir unterscheiden ja zwischen so. Vorlesungszeit, also der Zeit, wo wir unterrichten und der Zeit, die vorlesungsfrei ist. Und der Abschlusstest ist halt in der vorlesungsfreien Zeit. Das ist halt auch ein Unterschied zur Schule, also sind halt keine Ferien, sondern da sind Prüfungen drin, während der Zwischentest halt schon in der Mitte des Semesters halt stattfindet.
Ja, gut, dass Sie es nochmal nachgefragt haben, das war etwas missverständlich. Okay, das ist das Curriculum, was wir für Sie vorgesehen haben. Erstreckt sich über 6 Semester. Das ist das, womit Sie sich jetzt im ersten Semester beschäftigen müssen. Und das ist hier unsere Vorlesung. Sie haben hier eben die ganze BWL und hier die Mathematik und hier so die Informatik-Teile und das, was im engeren Sinne der Wirtschaftsinformatik zuzuordnen ist. Und wenn Sie das etwa mit unserem Studiengang Informatik vergleichen, dann sehen Sie, dass der etwas anders aufgebaut ist. Die BWL fehlt fast vollständig. Dafür haben wir hier über 4 Semester technische Grundlagen Informatik und darüber 4 Semester theoretische Grundlagen der Informatik. Und das ist für Sie alles komprimiert, kondensiert, auf das Wesentliche reduziert, um eben Platz zu schaffen für all die anderen Inhalte, die für Sie wichtig ist. Und das ist für mich jetzt auch die Herausforderung der Vorlesung, technische Grundlagen für Wirtschaftsinformatiker. Idealerweise würden wir hier jetzt das, was wir den Informatikern über 4 Semester gestreckt beibringen, ihnen in einem Semester beibringen wollen. Das geht natürlich nicht. Deswegen ist für uns jetzt die Aufgabe, aus diesem Spektrum das Wichtigste herauszuholen und doch noch so zu vermitteln, dass sie über diese Grundlagen tatsächlich verfügen. Ja, es wird im Wesentlichen eine PowerPoint-Vorlesung sein. Ich greife natürlich ab und zu mal, wenn ich den Eindruck habe, ich muss etwas noch genauer erklären oder wenn von Ihnen irgendwelche Zwischenfragen kommen, dann greife ich auch mal zur Kreide und mal was an die Tafel. Die Folien kriegen Sie kapitelweise ins Web. Es kann aber sein, dass es relativ kurzfristig immer ins Web gestellt wird, weil ich sitze meistens noch am Tag vorher an diesen Folien und verbessere noch irgendetwas, sodass ich nicht versprechen kann, dass es jetzt schon 2-3 Tage vorher immer zur Verfügung steht. Es kann auch sein, dass mir am Abend vorher, wenn ich die Folien nochmal durchgehe, noch irgendetwas auffällt, sodass dann das, was ich hier präsentiere, doch noch ein bisschen anders ist als das, was Sie 2 Tage vorher runtergeladen haben. Kann auch sein, dass ein paar zusätzliche Folien hier aufgelegt werden. Manchmal findet man irgendwo in einem Lehrbuch eine schöne Abbildung, die gut etwas erklärt. Die kann ich aber nicht in meine Folien packen, aus Copyright-Gründen. Ich müsste dann vorher den Autor befragen, ob ich das darf. Das ist einem meistens zu aufwendig, aber keiner hat was dagegen, wenn man das hier mal zeigt, aber es kann dann nicht offizieller Bestandteil des Skriptums sein. Ich werde gelegentlich dann hier auch so kleine Selbsttests mal auflegen. Das ist nur für Sie als Feedback, habe ich das grundsätzlich verstanden. Auch für mich als Feedback haben Sie es verstanden. Also hat keine Prüfungsrelevanz. Und ich möchte Sie herzlich auffordern, hier, obwohl das hier so eine monologische Situation ist, wenn irgendwas unklar ist, unterbrechen Sie mich. Ich bin nicht sauer, im Gegenteil, ich bin richtig dankbar, weil 90 Minuten One-Way-Verkehr ist auch für mich nicht so angenehm. Also ich bin dankbar, wenn wir ein bisschen in den Dialog hier kommen. Lernziele. Wir sind heute aufgefordert, unsere ganze Ausbildung an der Universität outcome-orientiert durchzuführen. Das heißt, wir müssen uns erst überlegen, was sollen die Absolventen eines Studiengangs am Ende können, also in der Lage sein zu tun. Und das sind die Lernziele, die Learning Outcomes des ganzen Studiengangs. Und dann müssen wir das sozusagen, müssen wir uns überlegen, wie schaffen wir es, sie in 6 Semestern in diesen Zustand zu bringen und müssen das dann runterbrechen auf einzelne Module oder Lehrveranstaltungen. Und jedes Modul oder jede Lehrveranstaltung muss auch wieder solche Lernziele definieren. Das heißt, was sollen Sie am Ende dieser Vorlesung in der Lage sein zu tun oder wissen oder können? So, und das sind die Lernziele dieser Vorlesung. Sie sehen, es geht eigentlich um die Grundlagen, wie funktioniert ein Rechner. Dann auch die Grundlagen der nächsten Schicht, der ersten Software-Schicht über dem Rechner, das Betriebssystem. Aber auch da nur die wesentlichen Dinge, die Essentials. Und dann auch die Grundlagen der Rechnernetze und der verteilten Systeme, weil heute Rechner isoliert zu betrachten überhaupt keinen Sinn macht und man deswegen wissen muss, wie grundsätzlich Rechner miteinander kommunizieren und welche spezifischen Probleme bei solchen verteilten Systemen auftreten. Also im Großen und Ganzen können wir die Inhalte der Vorlesung in 3 Teile zerlegen. Teil 1, Rechnerarchitektur. was sind so die Komponenten eines typischen Rechners, und wir sehen das etwas abstrakt, also die Art und Weise, wie wir das erklären, das trifft auf einen Superrechner in einem Rechenzentrum genauso zu wie auf einen PC oder Notebook oder auf ein Handy oder auf ein Mikroprozessor irgendwo in einem eingebetteten Gerät. Heute beginnen wir dann auch gleich mit Daten und ihrer Repräsentation. Und dann geht es über Schaltelemente, Grundlagen der Schaltalgebra, dann relativ schnell zur Rechnerarchitektur. Das heißt, woraus besteht so ein Rechner, Prozessor, Hauptspeicher, Peripheriegeräte. Und dann verlassen wir den Teil auch relativ bald und werden wohl den größeren Teil der Vorlesung im Bereich Betriebssysteme verbringen. Da geht es darum, wie ein Betriebssystem es schafft, mehrere Anwendungen quasi gleichzeitig laufen zu lassen, sodass der Eindruck entsteht, sie wären echt parallel. In Wirklichkeit sind sie es aber nicht. Und wie man sicherstellt, dass sich diese mehreren Anwendungen, diese mehreren Programme, die auf einem Rechner laufen, gegenseitig nicht ins Gehege kommen. Und der letzte Teil ist dann eben Netze und verteilte Systeme. Da gehen wir davon aus, dass wir eben solche einzelnen Rechner haben. Jeder besteht aus irgendwelcher Hardware und irgendwelchen Betriebssystemen, die da drauf laufen, und die sind miteinander verbunden. Und jetzt braucht man weitere Softwarekomponenten, die jetzt dafür sorgen, dass diese Rechner miteinander kommunizieren und dass die verteilten Anwendungen, das kann was ganz Banales sein wie E-Mail oder World Wide Web, das können aber auch komplexe betriebswirtschaftliche Softwaresysteme sein, was die für eine Schnittstelle kriegen, um effizient darauf arbeiten zu können. Ja, die Entwicklung der Rechnertechnologie ist relativ dramatisch. Dramatisch in dem Sinne, dass im Laufe der Jahrzehnte Geschwindigkeit um Größenordnungen zugenommen hat, während gleichzeitig der Preis um Größenordnungen günstiger geworden ist. Also wenn man das auf die Automobilindustrie übertragen würde und so die letzten 20 Jahre betrachtet, dann müsste man heute einen Rolls-Royce für 3 Cent kriegen können und der würde sich fast mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Also so dramatisch haben sich die Rechnerkomponenten verbessert in ihrer Leistungsfähigkeit. Ihnen ist wahrscheinlich nur noch das letzte Jahrzehnt bewusst, den Beginn oder die Einführung des IBM-PCs im Jahr 1981, das liegt wahrscheinlich so um Ihr Geburtsjahr herum. Nee, noch vorher, das ist ja schon 30 Jahre her. Entschuldigung. Das liegt schon weiter zurück. In Ihrem Geburtsjahr ist dann eher so das World Wide Web entstanden. Sie sehen hier 1991 HTTP. Das ist das Protokoll, was im World Wide Web benutzt wird. Und dann gab es, das war natürlich erstmal nur so eine akademische Einrichtung und hat erst so Ende der 90er Jahre oder zu Beginn der Jahrtausendwende den Massenmarkt erreicht. Und einen weiteren Schub gab es eben gerade für die Handheld Devices, für Mobilgeräte mit der Einführung vom Apple iPhone, womit man praktisch Internet und Computing und PC-Funktionen immer in der Westentasche dabei hat. Die anderen Entwicklungen der Informatik, wie zum Beispiel soziale Netze wie Facebook, sind jetzt hier gar nicht erwähnt, es sind im Prinzip jetzt nur die Entwicklungen oder Sprünge im Bereich der Rechnertechnologie. Wie das weitergeht, ist auch schwer zu sagen. Auch Experten tun sich schwer mit Vorhersagen. Deswegen habe ich mal so ein paar Vorhersagen von Computerexperten hier aufgelistet. 1943 meinte der Chef von IBM, Thomas Watson, dass es weltweit einen Bedarf an etwa 5 Computern gibt. 68 hat ein Entwicklungsingenieur von IBM auch nicht gewusst, wofür denn ein Mikrochip gut sein soll. Damals hat man Rechner noch aus einzelnen, also Prozessoren aus einzelnen Komponenten zusammengebaut. 1977 meinte der Präsident und Gründer von Digital Equipment, einer der größten Hardwarehersteller damals, dass er keinen Grund sieht, weswegen jemanden einen Computer zu Hause haben sollte. Und berühmt geworden ist auch die Aussage von Bill Gates aus dem Jahr 1981, wo er sagte, dass 640 Kilobyte Hauptspeicher für einen PC eigentlich genug sein sollten für jeden. Heute ist das für uns lächerlich, wo wir hier in unseren Notebooks, ich glaube, ich habe bei mir 4 Gigabyte installiert. Mit 640 Kilobyte, da kriegt man heute kaum noch ein Word-Dokument rein. Also insofern erwarten wir weiterhin dramatische Entwicklungen und halten uns zurück mit solchen Prognosen. Die Folien, wie gesagt, können Sie sich ausdrucken. Das ist aber wirklich dann nur das, was da auf den Folien draufsteht und reicht vielleicht nicht aus, um sich gründlich auf darauf vorzubereiten oder es zu verstehen. Deswegen gibt es natürlich eine Reihe von Büchern, die Sie heranziehen können, wo die Sachen noch etwas genauer und intensiver erklärt sind. Die meiste Literatur in der Informatik ist Englisch, da müssen Sie sich auch relativ früh dran gewöhnen. Wir werden vermutlich auch, also wir sind gerade dabei, die Masterstudiengänge zunehmend in Englisch anzubieten. Schon jetzt haben wir etwa 30% unserer Lehrveranstaltungen im Master in Englisch angeboten. Der Bachelor ist noch weitgehend Deutsch. Aber Sie müssen auch damit rechnen, dass der ein oder andere Kollege vielleicht seine Folien schon komplett in Englisch hat und dass vor allen Dingen die Literatur, die empfohlen wird, in Englisch sein wird. So ist es auch hier. Zu Betriebssystemen gibt es das Buch von William Stallings oder auch das von Silberschatz. Wenn es um Rechnerarchitektur geht, dann ist das Buch von Andrew Tanenbaum zu empfehlen. Genauso auch das Buch von ihm über Computernetzwerke. Das sind Bücher, die eigentlich auch in Englisch erschienen sind, die aber, weil sie so stark nachgefragt werden, auch in Deutschland, dann von Pearson übersetzt wurden und jetzt auch in Deutsch zur Verfügung stehen. So viel jetzt mal zur Einleitung und zum Organisatorischen. Jetzt die Frage, haben Sie Fragen? Ja. Sagst du es mal laut?
Genau. Also die Frage war, wobei kann man die Übung anmelden? Die Antwort ist, man konnte bis Mittwoch 18 Uhr sich für die Übung anmelden. Also deswegen jetzt nochmal die letzte Chance, wer noch kein Tutorium bekommen hat. Also die Vermutung Tutorium kann ich ja nicht üben. Das ist das Gleiche.
Also Tutorium und Übung ist das Gleiche, synonym.
Hat und sich
was ausgewählt
hat. Okay. Ja, so 10. Die sollten dann halt am Ende noch eine manuelle Zuordnung machen. Alle anderen sollten, wie gesagt, eigentlich jetzt schon in ihrem Modus-Account sehen können, wo sie hinsortiert wurden. Aber wir werden dann noch ein paar Raumänderungen auch noch nachlegen. Also bitte am Montag nochmal nachschauen, in welchem Raum konkret dann jetzt stattfindet. Um das vielleicht nochmal zu präzisieren, ihr müsst jetzt nicht direkt hier nach alles mir angerannt kommt, eine riesige Traum sehen. Ja. Es reicht, wenn ihr eine E-Mail schreibt mit eurem Namen und eurer Artikelnummer. Ja.
meine E-Mail-Adresse.
A Busse, A wie Anselm und dann Busse, A Busse at cs für Computer Science .tu-berlin.de.
Steht aber auch auf der Seite.
Ja.
Also wie gesagt, kurze E-Mail, ich habe keine Folge bekommen, einen sinnvollen Betreff als Absenderadresse auf eine Adresse nehmen, die irgendwie auf tu-berlin.de endet, damit das nicht direkt im Spam-Ordner landet. Und wie gesagt, Namen, Artikelnummer und ich sortiere euch.
Ja?
Ja. Was ist das Tutorial nur am Dienstag? Nein, also der Punkt ist, jetzt wird jedem hier eine Folge zugeordnet. Ja, wir haben auch mehrere, das ist die genaue Zahl, sieben haben wir jetzt insgesamt. Und jeder soll zu genau einem Tutorial hinkommen. Also wird auch in einem sieben Tutorial exakt das gleiche erzählt, nur kondensiert von jemand anderem.
Die finden alle am Dienstag statt.
Die finden jetzt inzwischen alle am Dienstag statt, weil halt, wie gesagt, der Automat gesagt hat, am Mittwoch hat er eine Überschneidung und deswegen haben wir sie alle auf den Dienstag geschoben.
Also die zwei am Mittwoch sind gestrichen,
genau.
Ja. Und ist von 8 bis 10 eine?
Nein.
Keine. Also es bleiben nur diese vier Termine praktisch.
Die vier Termine. Und wie gesagt, es wurden halt von Moses werden automatisch alle Constraints berücksichtigt, die bezüglich halt andere Studiengänge oder andere Veranstaltungen ausgehen und dann außerdem danach wird danach gewertet, welche Wunschkategorien man da gewählt hat. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man genau das Symptom gekriegt hat, was man haben wollte, ist ziemlich groß.
Außerdem gilt, was Sie vielleicht auch wissen sollten, der Mittwochnachmittag ist Dies Academicus, das heißt, der ist frei zu halten von Lehrveranstaltungen. Da sind wir auch angehalten, dass wir auch da keine Tutorien reinlegen, weil Mittwochnachmittag dann auch die ganzen Gremien ihre Treffen haben. Und da sollten alle Mitglieder der Universität die Möglichkeit haben, teilnehmen zu können, also Fakultätsrat oder Akademischer Senat und was wir sonst noch alles an Gremien haben. Also Mittwochnachmittag ist typischerweise frei. Noch Fragen?
Ich hätte noch eins.
Ja?
Erstmal noch eine Frage. Ja, das war eine erste. Bei mir mein Twitter-Account, der wurde erst gesperrt, dann habe ich mir einen neuen gemacht. Und ich komme weder in dieses noch in dieses rein. Ehrlich gesagt wollte ich auch ohne Betreff, was vielleicht bei einigen Webmail-Anbietern, wo der Betreff inzwischen ja schon
Okay.
Und jetzt aber noch mein einer Kommentar. Nachdem wir jetzt über Moses geredet haben, ISIS ist das andere System. Wer hat sich noch nicht bei ISIS in den Kurs eingeschrieben? Genau, also du kannst es nicht. Ja? Und alle anderen, nicht vergessen, an der Seite bei ISIS gibt es so ein, kann man sich einschreiben in diesen ISIS-Kurs. Das müsst ihr unbedingt auswählen. Und dann bekommt ihr nämlich über ISIS nämlich auch unsere Updates. Also wenn neue Folien veröffentlicht wurden, wenn es Raumänderungen auch bei Tutorien gibt. Und darüber könnt ihr dann halt auch bei ISIS, gibt es so ein Forum, wo ihr untereinander diskutieren könnt und halt eben auch ein Forum, wo wir halt eben die News-Updates einstellen.
Diese Folie ist jetzt nicht lang.
Nee.
Ja, die müssen wir zum Beispiel erst noch korrigieren, weil ja da die falschen Übungszeiten drin sind.
Also wir versuchen es aber ansonsten immer vor der Vorlesung, wir können es aber nicht versprechen, dass es so weit
vorlesen. Vor allen Dingen, weil die jetzt wirklich erst noch entstehen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt die Folien fürs ganze Semester schon fertig hätte, sondern ich lebe jetzt auch etwas von der Hand in den Mund. Werde mich aber bemühen, das immer ein paar Tage vorher fertig zu haben. Eins wollte ich auch noch sagen, wundern Sie sich nicht, wenn hier gelegentlich mal jemand anders steht, vielleicht auch einer der beiden Herren. Ich habe neben meinem Job hier noch diverse andere Funktionen, auch außerhalb der Uni, und muss deswegen leider auch während des Semesters ab und zu mal auf Dienstreise, und die kümmern sich nicht so übermäßig drum, die Veranstalter der Tagungen, wo ich hin muss, dass ich hier Vorlesungen habe. Das heißt, ich muss mich ab und zu mal vertreten lassen, aber die Vorlesung findet also ohne Unterbrechung hier kontinuierlich statt. Es gibt nur die Folien. Okay, wenn sonst keine Fragen mehr sind, dann steigen wir mal langsam ein in den Stoff. Und das erste Kapitel haben wir genannt Grundlagen der Informationsverarbeitung. Dieses Information, das steckt ja überall drin, das steckt ja auch in dem Begriff Informatik mit drin. Als die Wissenschaft, die sich irgendwie mit Information befasst, aber sie werden nirgendwo eine Definition von Information finden, die jetzt allumfassend wäre. Es gibt den Begriff der Information, den alltäglichen, umgangssprachlichen Begriff. Wo finde ich Informationen über den Studiengang Wirtschaftsinformatik an der TU Berlin oder sowas? Mit dem können wir relativ gut umgehen. Aber Information ist eben auch ein Begriff in den Wissenschaften, und da haben die unterschiedlichen Wissenschaftszweige, die mit diesem Begriff zu tun haben, auch unterschiedliche Definitionen. Es gibt zum Beispiel den Begriff der Information, wie er aus der Nachrichtentechnik kommt, aus der Shannonschen Informationstheorie, die wiederum, da beruht der Informationsbegriff auf einem anderen Begriff, der heißt Entropie, ist Ihnen vielleicht mal im Physikunterricht begegnet, im Zusammenhang mit dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Die haben auch durchaus etwas miteinander zu tun, weil dieser Shannonsche Informationsbegriff, der sich auf Kommunikationskanäle betrifft und Zeichen, die da übertragen werden, darauf beruht, wie geordnet oder ungeordnet dieser Nachrichtenstrom ist. Und da ist dann auch der Bezug zu dem Entropiebegriff aus der Thermodynamik. Auch die Biologen und Genetiker benutzen natürlich den Begriff Information, Erbinformation, das, was an genetischer Information in der DNS drin steckt. Die greifen auch unser Vokabular auf und sprechen von Zeichen und von Alphabeten, aus denen diese Zeichen kommen, sodass also in der Biologie eben die elementaren Informationen in gewisser Weise gleichartig sind wie in der Informatik, nur sind es eben dort irgendwelche Aminosäuren, die zu komplexeren Zeichenketten zusammengefasst werden. Und bei uns sind es im Großen und Ganzen einfache Zeichenfolgen, Zeichenketten. Und dann ist Information natürlich auch etwas, was wertvoll ist. Und deswegen beschäftigen sich auch die Wirtschaftswissenschaften mit Information. Information als ein Gut, was man kaufen und verkaufen kann, womit man handeln kann, was aber immateriell ist, jedoch, wie wir gleich sehen werden, natürlich irgendwie einen physischen Träger benötigt, um gespeichert und transportiert zu werden. Andere Begriffe in dem Zusammenhang, über die Sie vielleicht stolpern, ist der Begriff des Datums oder der Daten oder auch der Begriff des Wissens. Eine Zeit lang hat man von der Informationsgesellschaft gesprochen, die jetzt über uns hereingebrochen ist. Mittlerweile sprechen die Journalisten eher von der Wissensgesellschaft, mit der wir es jetzt zu tun haben. Auch dafür gibt es Ansätze, wie man das begrifflich enger fassen kann. Im Prinzip ist Daten die Grundlage, die Fakten, das, was man irgendwo lesen, nachlesen kann, was einem aber vielleicht keine Information gibt. Wenn Sie irgendeine Zeichenkette haben in einer fremden Sprache, sagt Ihnen das nichts, sodass normalerweise erst so ein Analyseschritt dazukommen muss, um aus Daten für Sie auch individuell unterschiedlich und abhängig von Ihrem jeweiligen individuellen Kontext erst Information entsteht. Wenn man jetzt viel Information hat, Dinge, die also wirklich dann für einen selbst Bedeutung tragen, dann kann man die wieder synthetisieren, aggregieren, wiederum in komplexere Kontexte stellen, damit dann zum Schluss etwas herauskommt, was man vielleicht als Wissen bezeichnen kann und womit wir im Wesentlichen die Fähigkeit bezeichnen, dass man handeln kann, dass man Entscheidungen treffen kann. Also diese Wissenspyramide wird allgemein als gültig oder als vernünftiger Ansatz gesehen, wo eben ganz unten die banalen Daten sind, einfach Folgen von Zeichen in vielen Fällen, aus denen dann durch Interpretation und Analyse Information und Kontextinformation Information entsteht. Und das kann dann in weiteren Schritten zu Wissen werden. Information braucht natürlich irgendwie ein Substrat, auf dem sie gespeichert werden kann, auf dem sie transportiert werden kann. Da ist ja wieder viel los auf Skype hier. Das kann ein Text sein, wie die Katze sitzt am Fenster. Ich kann das auch in Form eines Bildes deutlich machen, die gleiche oder fast die gleiche Information. Ich kann den Satz auch sagen, die Katze sitzt am Fenster, und das, was jetzt hier ins Mikrofon reingeht, das sieht vielleicht aus wie das hier, was hier aufgezeichnet wurde. Und dann gibt es jede Menge andere Möglichkeiten, etwas auszudrücken, wie zum Beispiel auch Zeichensprachen. Aber irgendeine Grundlage braucht jede Information. Wir beschränken uns jetzt mal, wir lassen mal Audio und Video und Bilder und alle diesen Sachen weg und konzentrieren uns mal auf das Wichtigste, was wir an Informationen und Daten hier verarbeiten und darstellen müssen. Und das ist die Sprache. Sprache benutzt Zeichen, und diese Zeichen werden einem Alphabet entnommen. So ist es auch definiert als die Menge aller zulässigen Zeichen einer bestimmten Sprache. In unserer Sprache haben wir Ziffern, wir haben Buchstaben, wir haben weitere Zeichen, und all das zusammen macht das Alphabet unserer natürlichen Sprache aus. Es gibt viele dieser Alphabete. Es gibt viele dieser Alphabete und es gibt ein Alphabet, das ist besonders klein. Das besteht eigentlich nur aus zwei unterschiedlichen Zeichen und das ist das binäre Alphabet. Wie Sie die jetzt bezeichnen, diese beiden Zeichen, ob 0 oder 1 oder wahr oder falsch oder hoch oder niedrig, ist eigentlich völlig egal, nur es sind genau zwei. Und das hat eben einen spezifischen Grund, weil auf der Grundlage dieses elementaren Alphabets sehr effiziente Maschinen gebaut werden können. Andere Gründe gibt es eigentlich nicht, besonders auf dieses Alphabet abzuheben. Wenn wir nämlich solche Maschinen bauen wie Computer, dann haben wir die Möglichkeit, relativ einfach diese Nullen und Einsen darzustellen in Form von physikalischen Größen. Wir können mit elektrischen Spannungen arbeiten, die entweder positiv oder negativ sind, hoch oder niedrig. Wir können Licht einschalten oder ausschalten. Wir können mit Magnetisierung arbeiten, Magnetisierung positiv, also in die eine Richtung oder Magnetisierung in die andere Richtung oder Magnetisierung vorhanden oder Magnetisierung nicht vorhanden. Eigentlich immer nur so binäre, alternierende Zustände, die wir dazu verwenden können, sowas wie eine 0 und sowas wie eine 1 darzustellen. Und so wird es auch in Rechnern gemacht. Alles, was wir irgendwo da gespeichert haben, Texte, Zahlen, Bilder, Videos, komplette Spielfilme, ist eine Folge von Nullen und Einsen und so dort abgelegt und wird auch so übertragen. Diese Binärzeichen, die nennen wir Bit, ein Binary Digit, das ist die Abkürzung. Und ein Binary Digit ist eben eine 0 oder eine 1. Dann kann man die zu größeren Einheiten zusammenfassen. 8-Bit bezeichnet man üblicherweise als ein Byte. Das kommt daher, dass man üblicherweise 8-Bit verwendet, um ein Zeichen in einer natürlichen Sprache, einen Buchstaben, eine Ziffer oder so etwas darzustellen. Deswegen hat sich das als natürliche Einheit da herausgestellt. Und dann gibt es gelegentlich auch nochmal so einen Begriff wie ein Wort oder Word. Das sind typischerweise 32-Bit, aber man spricht auch manchmal von 64-Bit-Wörtern. Nur, dass Ihnen diese Abstufung klar ist, Bit, Byte und dann Wort. Und dann kann man natürlich größere Einheiten bilden. Das merken Sie auch, wenn Sie sich einen Rechner kaufen, dann müssen Sie sich mit diesen Kilo, Mega, Giga und sonst was auseinandersetzen. Wobei im Unterschied zum metrischen System wir hier es mit Zweierpotenzen zu tun haben und nicht mit Zehnerpotenzen. Im metrischen System ist ein Kilometer 10 hoch 3 Meter und ein Megameter wäre dann 10 hoch 6 Meter. Wenn wir hier von Daten sprechen, von Datengrößen, dann ist ein Kilobyte nicht 1000 Byte, sondern 1024 Byte, nämlich 2 hoch 10 Byte. Und ein Megabyte sind entsprechend 2 hoch 20. Und so geht es weiter mit Giga und Terra und Peta und Exa und Zeta und es geht noch weiter. Aber da höre ich mal auf, weil im Bereich der Zettabytes ist gerade so das, was geschätzt wird im Moment auf unseren weltweiten Servern an Informationen herumliegt. Ja?
Ist nicht extra zur Abgrenzung vom SIPA-Zeichen noch eine andere Bezeichnung mit Kilobyte und Millibyte und.
Mhm. Habe ich noch nicht gehört. Kannst genau du das erläutern?
Die halt eben auch das genau angeben, dass die zwei Frequenzen gemeinsam sind.
Okay. Also es ist aber bei Speicher einfach üblich. Ne? Also Sie müssten sich eigentlich darauf verlassen können, dass wenn da Terabyte steht, dass es wirklich 2 hoch 40 ist, aber es ist natürlich zu begrüßen, wenn man das nochmal deutlich macht.
Wenn auf einer Festplatte drauf steht 2 Terabyte, dann sind das 2 Milliarden Bytes und nicht
Also ich habe das andere wahrgenommen bisher, aber vielleicht sind die Hersteller da unterschiedlich. Also das ist jedenfalls Standard, also auch normiert. Aber gucken Sie einfach genauer hin, weil sobald die Potenzen größer werden, im Petabereich ist der Unterschied zwischen 2 hoch 50 und 10 hoch 15 doch schon signifikant. Ja, jetzt die Frage, also wir wissen jetzt, wir müssen irgendwelche Zeichen darstellen. Wir wissen auch, im Computer haben wir nur Nullen und Einsen. Also wie können wir jetzt unsere Zeichen, die wir kennen, die wir gewöhnt sind, unsere Buchstaben, unsere Ziffern, wie können wir die auf Nullen und Einsen abbilden? Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir verwenden Zeichen gleicher Länge, das heißt alle Binärkodierungen eines Zeichens sind gleich lang. Das wäre dann hier so ein Beispiel, die sind alle 5 Binärzeichen lang. Oder diese Wahl hat man beim Morsecode so getroffen, dass die Zeichen unterschiedlich lang sind. Das hat auch Vorteile, wenn man nämlich weiß, dass ein Zeichen sehr häufig vorkommt und ein anderes Zeichen weniger häufig vorkommt, dann kann man das häufig vorkommende Zeichen mit einem kurzen Code versehen und kann auf diese Art und Weise dann Speicherplatz sparen bzw. bei der Übertragungskapazität sparen. Man weiß ja, dass im Deutschen der Buchstabe E der häufigste ist und der Buchstabe N der zweithäufigste. Und deshalb ein X oder ein Q relativ selten vorkommen. Und dann würde man bei so einer Kodierung in verschiedenen Längen eben das E und das N eher kurz kodieren und die seltenen Buchstaben eher länger. Und genau das wurde beim Morsecode auch so gemacht. Beim Morsecode ist das E ein kurzes Zeichen. Und das A, was auch relativ vorkommt, ist kurz, lang. Und ein C, was seltener vorkommt, ist eben lang, kurz, lang, kurz. So, das macht aber nicht jeder, wie er es will, sondern das ist natürlich sinnvoll zu standardisieren. Sie müssen ja überlegen, wenn jetzt jeder Rechnerhersteller seine eigene Zeichen- und Zahldarstellung hätte und die würden jetzt miteinander Zeichen austauschen, dann gibt das ein großes Chaos. Der eine Rechner könnte den anderen Rechner nicht verstehen. Und deswegen hat man sich geeinigt auf einheitliche Darstellungsformate. Und einer derjenigen, die immer noch im Einsatz sind, vor allen Dingen bei IBM Großrechnern, ist der sogenannte EBCDIC, Extended Binary Coded Decimal Interchange Code. Kommt noch aus Lochkartenzeiten her, also aus den 60er Jahren, hat sich bisher gehalten. Wichtiger jedoch, weil weiter verbreitet, ist der ASCII-Code. Das steht für American Standard Code for Information Interchange. Und der ist 7-Bit lang. Mit 7-Bit können Sie 2 hoch 7, also 128 verschiedene Zeichen darstellen. Und das reicht auch für zumindest das englische Alphabet mit ein paar zusätzlichen Steuerzeichen. Dieser ASCII-Code wurde dann erweitert auf 8-Bit. Damit hat man dann nicht mehr 128, sondern 256 verschiedene Zeichen, die man kodieren kann. Und konnte dann auch noch Zeichen aus nationalen Alphabeten dazunehmen. Sie wissen ja, wir haben die Umlaute und das SZ noch in der deutschen Sprache. Die Dänen haben ihre komischen Vokale mit dem Strich durch. Und so gibt es in den verschiedenen europäischen Ländern eben spezifische nationale Zeichen, die man auf die Art und Weise auch noch unterbringen kann. Und die neueste Entwicklung, nochmal eine Erweiterung, ist dann so der Art Überalphabet, der Unicode, auf den wir aber auch gleich noch eingehen. Hier ist ein Überblick über diesen ASCII-Code. Diese Tabelle enthält also 16 mal 8 sind 128 verschiedene Zeichen. Und wenn Sie irgendwie einen Text jetzt binär, der in ASCII kodiert ist, sich angucken würden, dann könnten Sie die Bits entlang dieser Tabelle entschlüsseln. Sie sehen alle Zeichen, Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, die wichtigsten Sonderzeichen wie Dollar, Prozent, was Sie eben auch auf einer Tastatur finden. Und dann jede Menge Steuerzeichen, die eigentlich nur für die Übertragung von Daten von Bedeutung sind. Gibt so Abkürzungen. FF steht für Form Feed, das heißt, kommt ja alles noch aus Zeiten, wo es noch so einfache Zeilendrucker gab. Form Feed heißt also Seitenvorschub. CR steht für Carriage Return, das heißt Wagenrücklauf. Und hat bis heute überlebt. Das sind so Start of Transaction, End of Transaction und so weiter und so fort. Ein Acknowledge-Bit zur Bestätigung einer Nachricht, die man entgegengenommen hat. So, und das hat man jetzt sozusagen verdoppelt, indem man noch ein weiteres Bit dazugenommen hat. Damit kriegt man dann 256. Und da müsste dann die Tabelle entsprechend erweitert werden für diesen ISO 8859. Und da findet man dann eben diese Äs und Üs und SZs und die anderen europäischen oder Besonderheiten unserer Sprachfamilie. Wenn man noch weitergehen will, wenn man nicht nur diese lateinischen Buchstaben unterstützen möchte, sondern nach Möglichkeit fast alle Sprachen der Welt in einem Alphabet abdecken möchte, dann muss man zu dem Unicode greifen, den es auch in unterschiedlichen Substandards gibt, den UTF-8 mit nur einer Bitbreite von 8, UTF-16 und UTF-32. Entsprechend ist natürlich auch die Mächtigkeit, was die einzelnen Codes ausdrücken können. Das steht also, müssen Sie praktisch so rechnen, UTF-16 heißt 16 Bit Breite, also 2 hoch 16 unterschiedliche Zeichen, die ich ausdrücken kann. Und 2 hoch 16 ist eben gerade 65.536. Das ist schon eine ganze Menge. Das sieht dann so aus. In UTF-16 findet zum Beispiel auch das komplette Alphabet der georgischen Sprache seinen Platz. Oder Sie haben auch Platz unter diesen 65.000 Zeichen, Platz für solche Pfeilsymbole, die dann so auch wieder darzustellen sind. Soweit zur Darstellung von Zeichen. Auf diese Art und Weise, wie wir gesehen haben, können wir natürlich auch Zahlen darstellen. Die ganzen Ziffern waren hier ja dabei. Also wir haben kein Problem, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in so einem ASCII-Code darzustellen. Aber wenn wir diese Zahlen mit diesen Zahlen rechnen wollen, diese Zahlen addieren, multiplizieren und so weiter, verknüpfen wollen, dann ist diese Repräsentation von Zahlen ungeeignet. Deswegen brauchen wir andere Zahlrepräsentationen, wo wir auch nicht einzelne Ziffern, Dezimalziffern kodieren, sondern die Zahl als Ganzes versuchen irgendwie in ein Bitmuster zu packen, in einer Art und Weise, wie wir dann auch relativ leicht mehrere Zahlen miteinander verknüpfen können. Leicht im Sinne der leichten maschinellen Umsetzbarkeit. So, Sie kennen bereits unterschiedliche Zahldarstellungen. Sie haben wahrscheinlich irgendwann auch mal sich die römischen Zahlen angeguckt, die in gewisser Weise auch Stellensysteme sind, aber ein bisschen verdreht. Das X steht für 10, dann gibt es noch M, Mille steht für 1000, D steht für 500 Und je nachdem, ob etwas davor oder danach geschrieben wird, wird es abgezogen oder dazugezählt. Also das wäre 10 und nochmal 10, aber 1 abgezogen, deswegen 19. Und das wäre, L steht für 50. Das wäre die 50, da aber eine 10 davor steht, werden 10 abgezogen. Und dann stehen noch zwei Einser dahinter, also ist es insgesamt 50 minus 10 plus 2 ist 42. Aber das hat jetzt mit unserer Rechnerei nichts zu tun. Üblich sind Positionssysteme allgemeiner Art, dass sie eine Zahl als Folge von einzelnen Ziffern darstellen und je nachdem, wo diese Ziffer steht in der Reihenfolge, ist sie mit einer bestimmten Wertigkeit verbunden. Also, wenn wir bei uns 365 schreiben, dann meinen wir, dann fangen wir hier hinten an, 5 mal 10 hoch 0, das heißt die rechteste Ziffer hat die Wertigkeit 10 hoch 0. Die nächste Ziffer von rechts, 6, hat dann die Wertigkeit 10 hoch 1. Und die dritte Ziffer von rechts beginnend hat dann die Wertigkeit 10 hoch 2. Und das ist unser Grundverständnis, das sind also die Hunderter, die Zehner und die Einser und das Ganze gibt dann zusammengezählt 365 und wir haben uns eben daran gewöhnt, dass wir hier immer zur Basis 10 arbeiten, aber man kann sich natürlich jede beliebige andere Basis vorstellen, 17, 23, 5, 6, irgendetwas, aber immer mit der gleichen Bedeutung, dass eben hier dann, wenn wir zur Basis 6 arbeiten würden, wäre die hinterste Ziffer mal 6 hoch 0, die nächste Ziffer mal 6 hoch 1, die nächste Ziffer mal 6 Quadrat und so weiter und so fort. Im Zusammenhang mit Informationstechnik haben wir natürlich auch das Dezimalsystem in gewisser Weise unterstützt. Am wichtigsten ist natürlich das Dualsystem, deswegen werden wir jetzt auch gleich auf Zahldarstellungen im Dualsystem eingehen. Was Sie gelegentlich aber auch finden, ist das Oktalsystem oder das Hexadezimalsystem. Beim Dualsystem gibt es dann entsprechend nur die 0 und die 1 und beim Oktalsystem brauchen wir ja nur 7 unterschiedliche Ziffern, nur 8 unterschiedliche Ziffern, das heißt, die 8 und die 9 können hier wegbleiben. Und wenn wir das 16er-System nehmen, dann brauchen wir insgesamt 16 Ziffern. Wir haben aber nur 10. Deswegen nimmt man einfach die Großbuchstaben A, B, C, D, E, F noch dazu. A steht also für die Dezimal 10, B für die 11, C für 12 und so weiter. Und damit kann man in gleicher Art und Weise auch jede beliebige ganze Zahl darstellen. So, wenn wir jetzt eine ganze Zahl als binäre Zahl darstellen wollen, und zwar möglichst komprimiert und kompakt, nicht in dem Sinne, dass wir jede einzelne Dezimalzahl für sich jetzt in so einem ASCII-Code-Block kodieren wollen, dann ist eben die natürliche Vorgehensweise, dass wir die Zahl direkt in ein binäres Stellensystem wandeln und hier dann entsprechend mit 2 hoch 0, 2 hoch 1, 2 hoch 2 und so weiter unsere Zahl zusammenstellen. Also, um damit auch noch ein Beispiel zu machen, eine 13 im 10er-System wäre dann eben, da müssen wir zur nächsten 10er-Potenz gehen, die da drunter liegt, das ist die 8. 8 ist 2 hoch 3, wäre also 1 mal 2 hoch 3 plus die nächste Zehnerpotenz, wenn wir jetzt von 13 8 abziehen, haben wir 5 Rest. Da ist eine Zweierpotenz drin, das ist die 4, plus 1 mal 2 im Quadrat. Und dann haben wir 0 mal die 2 hoch 1 plus 0 mal 2 hoch 1 und dann fehlt uns noch das eine. Also wir haben das praktisch jetzt so zerlegt in 8 plus 4 plus 1. Und da fehlt also sozusagen die 2 als Zweierpotenz, deswegen müssen wir da eine 0 einfügen. 2 hoch 1 plus 1 mal 2 hoch 0, sodass also dann im Zweiersystem hier 1, 1, 0, 1 als die entsprechende Binärdarstellung dieser 13 herauskommt. Damit kann man ganz gut arbeiten. Je nachdem, wie viel Bitbreite man zur Verfügung stellt, kann man größere oder kleinere Zahlen darstellen. Wenn Sie insgesamt nur 4 Bit zur Verfügung haben, können Sie eben nur Zahlen von 0 bis 15 darstellen. Wenn Sie, wie Sie da oben sehen, 32 Bit zur Verfügung haben, dann geht es immerhin schon auf 4 Milliarden hoch. Und wenn Sie noch größere Zahlen darstellen wollen, dann müssen Sie die Bitbreite noch entsprechend größer machen. Also das ist gerade eben diese 4.294.000 ist eben wieder gerade 2 hoch 32. Was wir jetzt noch nicht in den Griff gekriegt haben, sind negative Zahlen. Wir haben jetzt eine Möglichkeit gefunden, wie wir positive Zahlen darstellen. Im Prinzip ist es ganz einfach mit den negativen Zahlen. Wir nehmen einfach die bisherige Darstellung und sagen, das vorderste Bit reservieren wir jetzt für das Vorzeichen. Wenn das 0 ist, dann ist es eine positive Zahl. Wenn es 1 ist, soll das bedeuten, dass die Zahl negativ sein soll. Wir interpretieren, dass die 1 an der vordersten Stelle als Minuszeichen. So ist es hier auch gezeigt. Ne? Das wäre die Darstellung der 5. Einmal die 1, 0 mal die 2 und einmal die 4. Und der Rest ist 0. Und die minus 5 wäre dann genau das Gleiche, nur dass man an der ersten Stelle eben 1 setzt für das Minuszeichen. Das ist keine ideale Lösung, weil wir auf die Art und Weise keine eindeutige Darstellung der 0 haben. Wir hätten praktisch eine 0 und eine minus 0 auf die Art und Weise vorgesehen. Und Rechenwerke zu entwickeln, die effizient mit dieser Zahlendarstellung arbeiten, gibt es kaum, oder zumindest gibt es bei anderer Zahldarstellung effizientere Möglichkeiten der Verknüpfung. Und die erste Idee, die die Leute hatten, weil sich das arithmetisch dann gut organisieren lässt, ist, negative Zahlen im Einerkomplement darzustellen. Das heißt, man kippt einfach, wenn man die negative Zahl haben will, kippt man alle Bits um. Das heißt, wenn das die Darstellung der 5 ist, dann wird einfach jedes einzelne Bit invertiert. Aus 0 wird 1, aus 1 wird 0. Und das, was herauskommt, ist dann die Darstellung dieser Zahl im Einerkomplement. Auch da haben wir das Problem, dass wir keine eindeutige Zahldarstellung haben und dass wir Schwierigkeiten haben, wenn Vorzeichenwechsel stattfindet. Wenn wir zwei Zahlen voneinander abziehen, wo was Negatives herauskommt, wenn die Zahlen vorher positiv waren, dann gibt es keine eindeutigen Lösungen. Deswegen ist heute üblich, dass man negative Zahlen im sogenannten Zweierkomplement darstellt. Das ist genauso wie das Einerkomplement, nur dass man dann anschließend noch ein Bit dazu zählt. Also, Sie haben hier die 5 dargestellt durch 8 Bit. Die 1 hier hinten, 0 mal die 2, 1 mal die 4, 0 mal die 8, 0 mal die 16, 0 mal die 32, 0 mal die 64, 0 mal die 128. Wir bilden das Komplement, das heißt, wir kippen jedes einzelne Bit hier. Das führt uns dazu, das wäre jetzt praktisch das Einerkomplement, und dann zählen wir einfach 1 dazu. Und das macht dann da hinten aus der 0 eine 1. Das mag für Sie jetzt nicht so übermäßig durchsichtig sein, und wir können jetzt auch nicht so in die Rechnerarithmetik einsteigen, um zu begründen, warum jetzt dieses Zweierkomplement etwas effizienter ist als das Einerkomplement. Aber es ist die in fast allen Rechnern vorzufindende Darstellung von negativen Zahlen. Hier sehen Sie nochmal den Vergleich. Links die Dualzahlen, alle möglichen Kombinationen auf der Basis von 4 Bit. Hier interpretiert als vorzeichenlose Dualzahl. Hier interpretiert als Einerkomplement. Und da sehen Sie, da ist das irgendwie bezüglich dieser Achse einfach symmetrisch, weil wir ja gesagt haben, wir wir kippen das lediglich, und das hier 0111 ist eben das gekippte Bitmuster von 1000. Also ist das die 7 und das ist die minus 7 und so weiter und so fort. Und Sie haben eben hier die hässliche Eigenschaft, dass Sie hier eine 0 haben und hier haben Sie eine minus 0. Und damit könnte man zwar auch umgehen, aber es ist etwas unschön. Das Zweierkomplement hat diese Eigenschaft nicht. Dafür ist es asymmetrisch in dem Sinne, als der positive Wertebereich bei 4-Bit-Darstellung von 0 bis 7 geht und der negative von minus 1 bis minus 8. Sie gucken irgendwie so ein bisschen müde, deswegen habe ich gedacht. Ja, ja, warten Sie noch ein bisschen. Ich versuche Sie mal ein bisschen aufzuheitern. Es geht also um die Frage, ob der Computer, in diesem Fall im Französischen, männlich oder weiblich ist. Und die Männer bzw. die Frauen in diesem Kurs werden also aufgefordert, Gründe anzugeben, warum der Computer männlich oder weiblich sein soll. Gucken wir uns mal an, zu welchem Schluss sie kommen. Die Revanche kommt gleich. Findest du lustig, Tammo, gell? Okay, alle gelesen? So, dann zum Abschluss. Was haben wir noch? Ja, ich habe gesagt, es gibt so kleine Tests immer mal wieder. Und ich greife dann so ein Ding raus aus der Vorlesung und wir machen das so à la Günther Jauch mit 4 möglichen Antworten. Na, rattert es schon im Hirn? Ich sehe gar niemanden schreiben. Die Aufgabenstellung ist klar. Also die Zahl 177 ist nicht unsere Dezimale 177, sondern diese Zahl ist dargestellt im Achtersystem auf der Basis 8. Und die Frage ist, wie lautet diese Zahl dargestellt im Hexadezimalsystem, das heißt auf der Basis 16. Wer ist für A? Zwei. Wer ist für B? Eins, zwei. Wer ist für C? Ja, ich finde auch, das wäre unfair dem C gegenüber. Zwei. Wer ist für D? Und wer kann sich nicht entscheiden? Auch ein paar, okay. Ja, ich habe es Ihnen vielleicht ein bisschen einfach gemacht, weil das ist die einzige Lösung, wo dieses F drin ist, wo eben so ein Buchstabe drin vorkommt, das deutet schon darauf hin, dass es sich um eine Hexadezimalzahl handeln könnte, obwohl die anderen können natürlich auch Hexadezimalzahlen sein. Muss ja nicht immer ein F vorkommen, es können ja auch die kleineren Ziffern sein. Aber es spricht auch einiges dafür, dass die Zahl im Hexadezimalsystem kürzer ist als im Oktalsystem. Je kleiner die Basis, desto länger die Zahlen üblicherweise. Deswegen ist Antwort D in der Tat richtig. C ist die entsprechende Darstellung im Binärsystem. B ist die entsprechende Darstellung im Zehnersystem. Das heißt, die Zahl 177 Oktal oder 7F Hexadezimal ist die Zahl 127. Das ist eben gerade 2 hoch 7 minus 1, deswegen gibt es da so eine schöne Kette von Einsen. Und 1003 ist dieselbe Zahl im Fünfersystem. Schönes Wochenende.